Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. Heute nehme ich dich mit in das Gespräch mit Simone. Simone ist eine meiner KlientInnen, die ich über eine Zeit von etwas länger als einem halben Jahr begleitet habe. Simone ist selber pflegende Mama eines Intensivpflegekindes mit einem seltenen Gendefekt. Dazu wirst du im Gespräch aber selbst von ihr mehr hören. In diesem Gespräch nehmen wir dich mit, was es bedeutet, sich den eigenen Themen zu widmen. Inwiefern pflegende Elternschaft und Behinderung wirklich aus dem Stress des eigenen Kindes heraus resultiert oder aus dem Außen. Und wie wir, wenn wir wirklich ehrlich zu uns sind und uns trauen, uns nicht für zu viel zu halten mit unserer Geschichte, zu dem Menschen werden können, den wir lange vermisst haben und den wir gerne wieder kennenlernen wollen. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Freude, Erkenntnisse und Mitgefühl für dich selbst beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. Hallo, liebe Simone.
Hallo.
Ich freue mich wirklich sehr, dass ich dich heute Abend hier im Podcast habe, nachdem unsere gemeinsame Reise deines Coachings jetzt erstmal vorbei ist. Kennengelernt haben wir beide uns in einem Live-Call vor einem Retreat und du als Teilnehmerin, ich als beteiligte Coachin. Und um uns dann halt beim Retreat auch zu begegnen und das in sehr viel Ehrlichkeit, in sehr viel Tiefe. Und ich erinnere mich auch noch gut daran, wie alle dort diese Stärke in dir gesehen haben aufgrund deiner Geschichte. Und ich habe schnell gemerkt, wie sehr du es selbst vermisst, eben nicht immer nur in dieser Position gesehen zu werden. Und einige Wochen nach dem Wochenende hast du dich dann gemeldet, um ein Erstgespräch gebeten. Und heute will ich mit dir mal über deinen Weg im Coaching sprechen, wer du im Gehen geworden bist und über die Erfahrung, wie Coaching vielleicht auch hilfreich sein kann, selbst wenn ich an deiner realen Lebenssituation eben gar nichts ändern kann. Und bevor wir in unser Gespräch starten, darfst du kurz bei dir selber einchecken. Wie kommst du heute hier an und wie geht's dir gerade?
Da muss ich erstmal tief durchatmen. Ja, jetzt gerade im Moment bin ich schon wieder ein bisschen aufgeregt, klar, aber an sich komme ich sehr gut hier an, ein bisschen aufgeheizt durch die Hitze, aber ich hatte einen wirklich richtig schönen, erfüllenden Tag, so total passend zu unserem Gespräch heute im Simone-Element, ganz viele schöne Simone-Dinge erlebt und einfach einen runden, guten Tag gehabt und mich auf heute Abend gefreut und bin jetzt gespannt, vielleicht ein bisschen nervös gespannt, wie es so wird.
Ich kenne dich ja jetzt wirklich eine Weile. Ich glaube, über ein halbes Jahr haben wir miteinander gearbeitet. Habe dich sehr schätzen gelernt als eine meiner KlientInnen und auch einfach als Mensch, der du bist. Und ich weiß, dass wir so einfach immer ins Gespräch finden. Und es ist ja trotzdem immer interessant, wenn dann so ein Mikrofon an ist, was uns zuhört. Und wir ja schon auch wissen, auch wenn wir hier niemanden sehen, irgendjemand hört sich das im Nachgang an, dass man das ein Stück weit im Kopf mitlaufen hat. Und trotzdem glaube ich, dass wir gleich so entspannt da reinfinden, dass du dich ganz wohl fühlen kannst, so wie sonst hoffentlich auch im Gespräch.
Da bin ich mir sicher.
Simone, ich mag es am allerliebsten dir überlassen, was die Geschichte deiner pflegenden Mutterschaft ausmacht. Und wovon sie auch geprägt ist. Mit wem und wie kam denn das Thema pflegende Mutterschaft in dein Leben? Und wie sieht dein pflegender Alltag heute aus?
Irgendwie habe ich das Gefühl, da muss ich ziemlich weit zurückgehen, wenn es um die pflegende Mutterschaft geht. Und im ersten Moment habe ich gedacht, mit wem? Na klar, mit der Marie. Aber eigentlich ist es so gar nicht, weil die Marie da noch in meinem Bauch war. Also irgendwie schon mit der Marie, aber irgendwie auch nicht. Weil für mich die pflegende Mutterschaft eigentlich schon in der Schwangerschaft begonnen hat, eben wie klar war, dass irgendwas nicht ganz stimmt mit dem Baby in meinem Bauch und ich dann so in diese Pränataldiagnostik-Schiene gekommen bin. Das war im 7. Schwangerschaftsmonat, also sehr, sehr spät und sich dadurch plötzlich alles für mich geändert hat. Also da war eben nicht mehr nur die Vorfreude auf mein Kind, sondern ganz viel Angst, ganz viel Unsicherheit. Viele Termine, Untersuchungen, Es war natürlich auch zum ersten Corona-Lockdown, was das Ganze nicht unbedingt einfacher gemacht hat. Ja, und dann war die ersten Jahre einfach viel Kennenlernen von all dem, was da jetzt so mitgekommen ist. Ja. Mit meinem Kind an Dingen, auf die man sich einfach gar nicht eingestellt hat. Also man ist eben nicht einfach nur Mama geworden, sondern Mama eines sehr pflegebedürftigen Kindes. Und die ersten Jahre war tatsächlich einfach viel Überleben und Funktionieren angesagt.
War das was, was dir schon pränatal quasi so in Aussicht gestellt worden ist?
Also da ist alles Mögliche in Aussicht gestellt worden und sehr, sehr vieles davon hat sich überhaupt gar nicht bewahrheitet. Also auch die Diagnose damals noch von dem Professor, der mich geschallt hat in München, der hat nach 10 Minuten schon gemeint, ja, das wird dieses und jenes Syndrom sein, das hat sich nicht bewahrheitet. Also nichts davon tatsächlich und es waren dann ganz andere Dinge. Von dem her, ja, war die Befürchtung, glaube ich, eine andere als die, wie es dann geworden ist. Und erstmal, wie die Marie dann auf die Welt gekommen ist, waren wir eigentlich positiv überrascht, dass es ja gar nicht so schlimm ist, wie erwartet. Von dem her war es schon fast wieder gut, dass er irgendwie so den Teufel an die Wand gemahlen hat. Und dann ist es aber zunehmend halt immer wieder sehr, sehr lebensbedrohlich, akut und schwierig geworden.
Ja.
Und darauf waren wir nicht eingestellt, auf all das, was dann so kam.
Ja, das glaube ich.
Ja, jetzt ist die Marie 5 Jahre alt geworden im April. Und natürlich ist es zunehmend mehr Alltag geworden, weil du nach dem Alltag gefragt hast. Ja, jetzt ist es ein Alltag. Jetzt gehört das halt einfach zu unserem Leben dazu, dass wir ein intensivpflegebedürftiges Kind haben. Und trotzdem gibt es immer wieder Phasen, Tage, Stunden, in denen es mich trotzdem noch überwältigt. Irgendeine Situation kommt, mit der ich nicht gerechnet habe. Man sich in Sicherheit wiegt und denkt, huh, jetzt sind wir über dem Berg und dann kommt doch wieder irgendwas.
Oh, ich merke auch, wie sehr es dich immer noch bewegt und es bewegt mich
damit. Ja, doch.
Du hast gesagt, eigentlich ist es gar nicht mit Marie in mein Leben gekommen, sondern mit ganz vielen anderen. Es kommt ja durch die, die Diagnosen stellen, aber es kommt ja auch vielleicht auch durch andere Menschen, die dann davon wissen und auch noch irgendwie was dazu sagen. Was das für ein Erleben, dass das eigentlich gar nicht so sehr durch dein Kind nur in dein Leben kam, sondern auch durch ganz viel außen.
Das empfinde ich aber tatsächlich auch nach wie vor so. Und für mich ist es auch immer so, dass ich die Marie und ihre Diagnose und alles, was dadurch in unser Leben gekommen ist, immer versuche, getrennt zu sehen. Also die Marie ist die Marie mit ihrem Charakter, mit ihrem Wesen, mit all ihrem Sein. Und die Diagnose, ihre genetische Erkrankung und alles, was dazugehört, ist getrennt davon. Also das ist ja nicht die Marie. Das ist was, was mit der Marie auch was macht, ja. Mit ihrem Leben, mit ihrer Selbstwirksamkeit, aber es ist nicht die Marie.
Ich kenne sie ja durch deine Erzählung. Ich kenne sie natürlich auch ein Stück weit von Instagram. Und ich nehme auch wahr, dass es ein Kind mit sehr viel Charakter ist.
Absolut.
Obwohl ich sie nicht so wie du jeden Tag sehe und auch nicht alles, was sie verbalisiert oder anzeigt, wahrscheinlich sofort entziffern und verstehen kann, ist sie ja sehr da im Leben.
Voll. Also ich glaube sogar zu 1000% und nicht nur 100. Also, und das sind oft so Kleinigkeiten, wo ich dann auch immer wieder staune, wenn wir zum Beispiel im Auto fahren und jetzt auch nicht mit geringer Geschwindigkeit gerade fahren, und sie irgendwo hindeutet und die Gebärde macht für eine Feuerwehrsirene oder so von dem Feuerwehrauto. Und ich sage, hä? War da jetzt ein Feuerwehrauto? Also sie nimmt alles um sich rum wahr und auf eine extreme Art und Weise, wo ich schon manchmal glaube, das ist noch mal mehr ausgeprägt bei ihr, eben weil sie andere Dinge nicht so kann. Also die saugt alles auf wie ein Schwamm. Und da kann man echt immer wieder nur von ihr lernen.
Das ist spannend, ne? Das ist das, wovor Menschen am meisten Angst haben, dass eine Behinderung, die ein Kind mit auf die Welt bringt, wie eine Barriere ist, auch die zwischen Elternschaft und Kind steht. So. Weißt du, wie ich meine? Dass das so beziehungsgefährdend in irgendeiner Art und Weise ist, weil man sich vielleicht nicht versteht.
Ich kann das schon in gewisser Weise nachvollziehen. Ja. Und ich sage schon auch immer wieder, und das bin ich schon fast jetzt gehemmt, das zu sagen, weil ich damit niemanden verletzen will, aber ich sage schon, ich bin froh, dass die Marie geistig so fit ist und dass sie von ihren vielen, vielen Reanimationen, die Marie ist so, so oft reanimiert worden, dass ihr Gehirn keinen Schaden davon getragen hat. Ja, weil ich da schon genau diese Angst habe, dass wenn da in ihrem Gehirn was passieren würde, dass ich dann nicht mehr so die Beziehung zu ihr haben könnte. Und ich mich dann wirklich manchmal frage, wie ist es bei Kindern mit geistiger Behinderung? Also da bin ich mir sicher, dass die Eltern auch eine Beziehung zu ihren Kindern haben. Aber das ist für mich zum Beispiel schwer vorstellbar.
Ich finde es so schön, dass wir uns darüber gerade austauschen. Darüber haben wir uns ja als Mamas auf Mama-Ebene noch nie ausgetauscht.
Ja, tatsächlich.
Und ich glaube, das ist auch was ich so beeindruckend an Marie finde, dass ich sie so wahrnehme, wie sehr sie da ist. Mhm. Und dass Tillmann natürlich in seiner Wahrnehmung schon ganz anders wahrnimmt. Der ist trotzdem auch total da und der ist auch clever. Und während du das sagst, dass du dich freust, dass sie geistig so fit ist und dass es da keinen Schaden genommen hat im Gehirn, auch bei allem, was so da war, erstmal finde ich das total legitim. Mhm. Weil warum soll man seinem Kind nicht wünschen, dass auch irgendein Kelch an ihm vorbeigeht?
Ja.
Finde ich eine ganz natürliche Geschichte. Und ich glaube, dass es immer dann schwierig wird, wenn jemand anders das auf sich bezieht und dann natürlich irgendwie getriggert ist in seiner Geschichte, weil der Kelch eben nicht an ihm oder ihr vorbeigegangen ist.
Ja.
Und weil es schmerzhaft ist. Und das kann ich gleichzeitig zu dem, was du sagst, total verstehen.
Ja, voll.
Es nimmt dem aber nicht weg, dass es berechtigt ist, dass du dich darüber freuen darfst. Und das geht uns zum Beispiel bei Tillmann ganz viel auch so, dass wir uns freuen und sagen, boah, der ist so motorisch fit.
Mhm.
So mobil, so gesund,
das
weiß ich wahnsinnig zu schätzen.
Ja, und genau das fehlt ja bei uns zum Beispiel. Also Marie ist halt motorisch sehr stark eingeschränkt. Ich habe von der körperlichen Seite her ein Baby.
Mhm.
Also das muss man einfach so sagen. Schon Baby, Kleinkind, da muss ich sie in allem unterstützen. Sie kann eben nicht mit ihren Kindergartenfreunden einfach rumrennen, kann sich selber anziehen. Also sie muss gewickelt werden. Es sind so viele Dinge, die da einfach nach wie vor so zu machen sind wie bei einem Baby. Und auch in ihrer Selbstwirksamkeit, da ist sie einfach sehr eingeschränkt. Wo gleichzeitig ja dann bei mir immer wieder die Frage kommt, was macht es auch mit ihr, dass sie geistig so fit ist, dass sie realisiert, dass sie nicht so kann wie die anderen und körperlich aber eben da so gehemmt ist in dem, was sie eigentlich vom Kopf her will.
Bei uns zeigt sich das häufig durch Wut.
Mhm.
Wenn Tillmann realisiert, dass Kinder im gleichen Alter Dinge können oder dürfen, die für ihn und für uns so nicht ganz umsetzbar sind, dann haben wir es schon auch mit Wut zu tun.
Ja.
Und das kennst du vielleicht auch.
Ja, voll. Kann Marie sehr gut wütend sein.
Mhm. Ja, das brauchen wir halt auch, um Selbstwirksamkeit
zu
spüren.
Absolut, ja. Darf sie auch.
Ich finde das so wertvoll gerade, dass wir darüber so sprechen, weil ich glaube, dass es für manche Menschen nicht so greifbar ist, dass obwohl dein Kind und mein Kind sich so sehr unterscheiden im Pflegebedarf und man jetzt sicherlich vermeintlich denken könnte, ich habe es an den einen Stellen ja vielleicht viel leichter, du hast es dafür an anderen Stellen irgendwie schöne gemeinsame Dinge, die ich nicht habe, dass das nicht so einfach wäre. Und ich finde es so wertvoll, dass man das an der Stelle vielleicht auch mal hören kann.
Mhm.
Man darf sich auch über die eigene Bubble hinaus mit Menschen unterhalten, von denen man vermeintlich denkt, sie haben es leichter oder schwerer als wir.
Ja, absolut.
Weil man sich sonst auch einfach so da reingräbt in diese Schwere.
Und weißt du, das ist tatsächlich auch sowas, was ich immer wieder zu meinem Freundeskreis sage, von anderen Müttern mit gesunden Kindern, die mir dann teilweise gar nichts von ihren Problemen mit ihren Kindern erzählen wollen, weil das ist ja alles so marginal in denen ihren Augen, wo ich immer sage, naja, aber jeder ist ja in seinem Kosmos und das ist normal und das ist in Ordnung. Und trotzdem möchte ich ja Verbindung und Austausch haben untereinander. Und wenn man sich selber irgendwie über andere drüber stellt oder unter anderen unterordnet, dann ist man ja auch einsam. Von dem her finde ich diesen Austausch so wichtig und einfach eben wertfrei, sich auszutauschen und den anderen mit dem zu nehmen, was er mitbringt.
Ja, ich habe 1000 Fragen im Kopf, die ich jetzt stellen könnte dazu. Und trotzdem habe ich so ein paar Dinge, auf die ich auch eingehen möchte, von dem, was dich ja auch dazu gebracht hat, dich deiner Realität nochmal anders zu stellen und dir auch anders zu begegnen und vor allem dir selber ja auch anders zu begegnen.
Mhm.
Die letzten Jahre waren, und das kannst du ja nicht von der Hand weisen und ich auch nicht, weil ich kenne deine Geschichte natürlich mittlerweile sehr gut, wirklich sehr herausfordernd. Der Gesundheitszustand von Marie war mehr als kritisch.
Mhm.
Und Du hast dich glücklicherweise immer begleiten lassen, auch therapeutisch. Das war mir auch damals wichtig, als wir uns kennengelernt haben. Was hat dich trotzdem dazu bewogen, ins Coaching zu gehen? Und weißt du auch noch vielleicht, wie du ins Erstgespräch gekommen bist, was so dein Wunsch war und auch wieder da rausgegangen bist?
Ich fange mal mit der Frage an, mit dem, dass ich mich ja schon immer habe begleiten lassen. Und tatsächlich ist das, glaube ich, was mir so irgendwie in die Wiege gelegt ist. Auf jeden Fall war es schon immer so. Also sobald ich mich halt zurück erinnern kann, auch schon in der Schulzeit, dass mich Psychologie einfach schon immer sehr interessiert hat. Dass es mich schon immer interessiert hat, was da so im Inneren vom Menschen passiert, warum das so passiert, warum wir so fühlen und denken. Und ich habe tatsächlich schon weit vor der Marie angefangen mit Therapie, einfach in der Zeit schon meines Studiums, wo ich sehr herausfordernde Lebenssituationen hatte und da schon gemerkt habe, puh, es wäre gut für mich, Hilfe zu haben. Und muss immer wieder sagen, das waren die besten Entscheidungen in meinem Leben, immer da, wo ich mir auch professionelle Hilfe geholt habe. Und alles für sich hatte immer seine Berechtigung und seinen Wert und hat mir weitergeholfen. Wie ich dann pflegende Mutter geworden bin, war es aber nichtsdestotrotz so. Ich war damals eben schon bei einer Therapeutin angebunden, bei der ich seit meinem Studium angebunden war, die Tiefenpsychologie mit mir gemacht hat. Und das war immer gut. Und dann sind wir einfach an unsere Grenzen. Oder ich bin an die Grenze gekommen dessen, was sie mir bieten konnte. So, ich habe einfach gemerkt, irgendwie kann die meine Lebensrealität nicht so ganz nachvollziehen. Irgendwie drehen wir uns im Kreis. Und habe dann einfach schon hier in meiner Umgebung immer wieder verschiedene Coaching-Angebote ausprobiert und gemerkt, ah, okay, das geht irgendwie in eine ganz andere Richtung. Und auch in eine, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da kann ich mehr draus ziehen, da kann ich mehr umsetzen. Und dann ist mir das Emotionscoaching über den Weg gelaufen. Und da habe ich mich dann einfach sehr zu Hause gefühlt, weil ich gemerkt habe über die Jahre, dass ich doch ein sehr rationaler Mensch bin. Ich habe lange gedacht, ich bin irgendwie nur emotional und total feinfühlig und total, ja, nur gefühlsbetont und darf mir aber eingestehen, dass das nicht so ist. Und ich glaube, es ist mir so lange so schwer gefallen, das mag ich vielleicht gern schon einwerfen. Mein Papa ist ein sehr rationaler Mensch, zumindest habe ich den immer so wahrgenommen. Das war auch einer der Prozesse, auch in unserem Coaching dann zu merken, okay, was davon ist mein eigener Anteil? Deswegen habe ich mich da lang dagegen gewehrt, dass ich eben auch sehr rational bin, weil ich das irgendwie immer sehr negativ fand, wenn jemand so im Verstand nur ist. Und mir hat das aber super geholfen, dass das Emotionscoaching eben auf neurowissenschaftlichen Basis basiert. und ich verstehen kann, was passiert denn da in mir, in meinem Gehirn, was machen da die Hormone, was machen meine Gefühle, warum ist es so und vor allem, was habe ich für eine Handhabe, damit umzugehen.
Jetzt muss man ja dazu sagen, da muss ich kurz liebevoll reingrätschen.
Ja.
Du bist ja auch sehr enthusiastisch, sowas wissen zu wollen. Also ich würde mal sagen, du bist eine der best mit ausgebildetsten Klientinnen, die ich habe.
Ja.
Das möchte ich an der einen Stelle betonen. Mhm. Es ist nicht unbedingt der normale Werdegang, dass Menschen auch so eine Begeisterung dafür hegen. Und die teilen wir beide nun mal auch. Da so hinzugucken und dadurch auch ein Stück weit Stress zu lösen, indem wir es verständlicher machen, was da in uns passiert. Ne, das macht ja sehr viel. Und was ich ganz spannend finde, dich das gerade nochmal so sagen zu hören im Rückblick, dass mit der Rationalität, weil ich dich eben schon als sehr, ich will gar nicht sagen gefühlsbetonten Menschen, aber ich erlebe dich als sehr weichen, emotional zugänglichen Mensch und auch emotional authentischen Mensch. Und das Rationale, da kommen wir vielleicht auch heute noch im Gespräch so ein bisschen zu, ist ja manchmal auch einfach eine Hilfe unseres Nervensystems, die Dinge vermeintlich leichter verständlich zu machen.
Ja, ja, absolut. Und klar hat mein Leben die letzten Jahre dazu geführt, dass dieser Anteil einfach auch dominanter geworden ist, auch dominanter werden musste. Ja, aber zum Coaching war es einfach so, dass ich dich ja dann eben auf dem Retreat kennengelernt habe und mich da einfach so gesehen gefühlt habe. Ich weiß noch genau, was für Dinge du zu mir gesagt hast, gerade zum Abschied des Retreats. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt einfach an dem Punkt in meinem Leben, wo es mir irgendwie wieder den Boden unter den Füßen weggezogen hat, wo die Marie in dem Jahr an der Herz-Lungen-Maschine war, fast gestorben wäre und ich mir davor schon irgendwie was aufgebaut hatte, gedacht habe, so, jetzt ist das Kind 3 Jahre alt, hat mehrfach überlebt, wir haben x-tausend Reanimationen geschafft, jetzt bin ich mal wieder dran. Und hatte mir das so aufgebaut und dann kam diese ECMO und ich musste irgendwie alles wieder stilllegen, was ich mir vorher aufgebaut habe. Und dann war ich auf dem Retreat und dann war das irgendwie so schnell klar für mich, okay, das kommt jetzt irgendwie genau richtig und du und das Coaching kommen genau richtig. Dann haben wir uns auf die Reise gemacht.
Und dann haben wir uns kennengelernt im Erstgespräch.
Ja.
Was wolltest du denn damals von mir?
Ja, und ich wollte mich selbst wiederfinden. Ich glaube, es war eben wirklich durch all das, was ich die letzten Jahre erlebt habe, so dass ich den Draht zu mir selber verloren habe. Also so hat sich's angefühlt. Ich war halt so im Funktionsmodus, im Kontrollmodus, in der Ratio, dass ich nicht mehr richtig spüren konnte, wer bin ich jetzt eigentlich, was will ich denn wirklich? Ja, wer ist eigentlich diese Simone und wo ist die?
Wer ist eigentlich diese Simone? Und das war total wild in diesem Gespräch, weil ich mich erinnere, das kommt mir jetzt auch gerade tatsächlich erst, wo wir darüber reden, dass ich so daran denke, du hattest dir damals Sachen aufgeschrieben, die Ziele des Coachings sein sollen.
Ja, stimmt.
Kannst du dich da noch dran erinnern?
Doch. Es wäre spannend, ob ich den Zettel noch irgendwo habe.
Oh Gott, das fangen wir jetzt nicht an. Wir sitzen abends zusammen, wenn ihr diesen Podcast hört. Wir haben einen schönen Abend verbracht und wir haben eben entschlossen, wir sitzen hier mit einer Weinschorle zusammen. Jetzt holen wir nicht noch den Zettel. Und ich kann mich erinnern, dass du so klar warst. Ini, wenn wir damit jetzt arbeiten, es gibt so bestimmte Lebensbereiche, zu denen ich hingucken möchte. Ich möchte wissen, wie ich mich beruflich orientiere, wie ich mich darin auch wiederentdecke, die Tätigkeiten mache, die ich mache und da auch eine gewisse Unabhängigkeit spüre in meinem Alter. Kannst du dich daran erinnern? Bin ich relativ richtig?
Ja.
Und dann haben wir uns das angeguckt und ich saß da und habe gedacht, ich mache keinen guten Job, nicht in der Art, wie ich gewohnt bin zu arbeiten, wenn ich dir nicht aufzeige, dass du gerade bewusst den Deckel auf der Dose zulässt, in der du vielleicht drin steckst. Und dann habe ich dich vorsichtig gefragt, ob es okay ist, wenn ich mal andere Lebensbereiche anfrage und wir einfach mal hören, was da ist. Weißt du das noch?
Ja, ja.
Und wir haben das gemacht und sind da durchgegangen. Und irgendwann hast du, ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, aber es war so ein Moment von, ah, oh Mist, dann machen wir ja doch das ganze Feld auf.
Ja, doch, jetzt, wo du es mir wieder in Erinnerung rufst, weiß ich es schon noch sehr genau, dass ich, und ich weiß auch noch, warum das so war, weil ich gedacht habe, und das ist ja das, was ich immer denke, seitdem ich die Marie habe, dass das, und wahrscheinlich habe ich es schon davor immer gedacht, dass das eh alles zu viel ist. Das ist alles viel zu viel, um das rauslassen zu können, um das bearbeiten zu können. Also muss ich halt mir kleine Ziele stecken und darf nur ganz wenig da rauslassen aus diesem Topf, aus diesem Glas. Weil alles andere wäre ja viel zu viel. Das schaffe ich gar nicht, das überwältigt mich. Und jemanden anderen das zumuten, ja nee, das geht gleich gar nicht.
Das geht gleich gar nicht. Und dann haben wir die Dose so ein bisschen aufgemacht und ich habe gesagt, ich denke, das können wir bearbeiten.
Ja, genau.
Was war das für ein Gefühl, aus dem Erstgespräch rauszugehen?
Also erstmal war es, das weiß ich noch, es war schon anstrengend. Also ich glaube, ich war unfassbar erschöpft danach und müde. Und gleichzeitig aber so dieses, puh, okay, ja, jetzt ist es mal raus, jetzt ist es angesprochen und ich weiß, ich habe da jemanden an meiner Seite und wir gehen da jetzt zusammen durch und das wird gut werden.
Da hat so viel zugehört und trotzdem möchte ich nochmal an das anknüpfen, was du eben gesagt hast, bevor dieser sehr kritische Gesundheitszustand bei Marie reinkam und das Thema mit der ECMO und den sehr häufigen Reanimationen, die da nochmal ganz viel zurückgeworfen haben, gab es ja wirklich in dem Moment in dir von, jetzt mach ich los. Jetzt ist es so in relativ trockenen Tüchern, jetzt mach ich los. Und jetzt mach ich los bedeutet ja trotzdem, dass ihr in oder du in deinem System und deiner Rolle ja auch auf viele Faktoren angewiesen bist, einfach, die drumherum ja auch sind. Ne? In deinem Alltag gibt es ja Menschen, die gar nicht zur Familie gehören und ohne die vieles an Freiräumen halt trotzdem gar nicht möglich wäre, so für dich. Es gibt dadurch auch eine Vielzahl von mehr Menschen, von Abläufen und ganz viel zu organisieren. Und darin kann man sich ja auch sehr ausgeliefert und gedeckelt und eingesperrt fühlen. Was bedeutet denn für dich Selbstbestimmtheit und wo findet sie in deinem Alltag mittlerweile statt?
Also tatsächlich hat sich der Begriff Selbstbestimmtheit schon extrem geändert. Eben so wie du es ansprichst, seitdem wir so viele Menschen in unserem Haushalt, in unserem Leben haben, weil wir eben seit über 4 Jahren, 4,5 Jahre sind es jetzt, mit Pflegedienst leben. Und das schränkt erstmal, im ersten Moment denkt man die Selbstbestimmtheit sehr ein. Und das habe ich auch lange so empfunden und empfinde es bis heute immer mal wieder so, weil ich eine gewisse Abhängigkeit habe, weil die Marie halt nur von Pflegedienst betreut werden kann. Die kann nicht einfach von Oma und Opa beaufsichtigt werden alleine. Da muss einfach eine Fachkraft dabei sein. Kann ich alleine in den Kindergarten gehen. Das heißt, ja, da bin ich schon sehr abhängig und dadurch auch in meiner Selbstbestimmtheit sehr beschränkt. Und nichtsdestotrotz habe ich gelernt, mittlerweile den Begriff einfach anders für mich zu drehen. Also für mich bedeutet Selbstbestimmtheit schon gerade auch in dem Wandel, der manchmal täglich stattfindet, der manchmal stündlich stattfindet, jeden Moment neu zu entscheiden, wie ich den jetzt leben will und was ich daraus mache. Und das war sehr lange so, dass ich einfach gar nicht mehr wusste, wie und was und dadurch halt meine Selbstbestimmtheit auch verloren habe und einfach mich hab leben lassen durchs Außen. Also das ging so weit, dass ich in der Früh, wenn ich gewusst habe, die Pflegekraft kommt und die Marie ist aber zum Beispiel krank und wir sind heute zu Hause, sie kann nicht in den Kindergarten, dass ich dann überlegt habe, wie wäre es denn jetzt für die Pflegekraft am besten, dass wir den Tag verbringen und gar nicht überlegt habe, was ich denn jetzt heute eigentlich mit meinem Kind machen will oder wow, wie ich den Tag gestalten will. Und da hat sich sehr viel geändert, einfach nach dem Aufstehen schon reinzuspüren, okay, wie will ich denn jetzt aufstehen? Möchte ich jetzt noch mit der Pflegekraft bei der Übergabe lange quatschen, der Höflichkeit halber? Oder sage ich einfach, wie war die Nacht? Danke, auf Wiedersehen. Kann man auch höflich und nett rüberbringen. Und da beginnt für mich Selbstbestimmtheit tatsächlich schon. Und dann natürlich im Idealfall auch an so Tagen wie jetzt heute, wenn die Marie in den Kindergarten gehen kann, dass ich dann nicht mehr nur funktioniere und sage, was muss ich denn jetzt alles erledigen, sondern mir erlaube, mir die Frage zu stellen, was möchte ich denn jetzt? Und mir dann auch erlaube zu sagen, ich will jetzt einfach eine Runde spazieren gehen und erlaube mir das. Und dann bleibt eben zu Hause irgendwas liegen. Und klar, das geht nicht immer, weil manchmal gibt es einfach Dinge, die müssen halt tatsächlich erledigt werden. Aber das bedeutet für mich Selbstbestimmtheit. Und auch in meinem Kopf Schranken zu lösen, um neu zu denken, wie ich Dinge möglich machen kann, die mir wichtig sind. Und sie nicht sofort zu verwerfen, weil das geht ja eh nicht. Sondern zu überlegen, okay, wie könnte es denn doch möglich sein? Und wenn ich das alles schaffe, dann merke ich, dass ich einfach auch mit meinem Umfeld ganz anders sein kann. Also, weil dann ist einfach mehr Zufriedenheit da und mehr Ausgeglichenheit. Und dann bin ich eben auch wieder weicher und nahbarer.
Bist du denn mehr Simone?
Absolut, ja. Ja.
Du hast im letzten Jahr viele Entscheidungen getroffen, in der Zeit, wo wir miteinander gearbeitet haben. Du hast dich für zeit- und kraftraubende Gewohnheiten entschieden, sie durch bewusstere Gewohnheiten auch zu ersetzen. Kannst du auch gleich gerne mal was zu erzählen, wenn du magst. Mhm. Und du hast wieder angefangen, in deinem Beruf, für den du ganz viel Leidenschaft hegst, stundenweise zu arbeiten. Und während du am Anfang deiner Coaching-Reise das Gefühl hattest, dich im Pflegealltag und in dieser Rolle eben so sehr aufzulösen, stehst du heute ganz anders in deinem Leben. Was sind so die Erkenntnisse, die dich dahin gebracht haben, diese Entscheidung für dich treffen zu können?
Ja, und das ist ganz spannend, weil ich irgendwie eben immer gedacht habe, das hat vorwiegend damit zu tun, dass ich pflegende Mutter geworden bin, dass mein Leben sich so drastisch geändert hat und ich dann irgendwie in so Fahrwasser gekommen bin, wo ich nur noch funktioniere, wo ich nur auf außen reagiere und gar nicht aktiv selber handle. Ja, und im letzten halben Jahr durfte ich einfach schon feststellen, dass dieses Pflegen natürlich das Ganze gesteigert hat und der Grund oder der Ursprung eigentlich viel tiefer liegt, nämlich einfach in Dingen, die ich schon immer in mir hatte, Prägungen, Gewohnheiten, Verhaltensweisen, die ich mir angeeignet habe. Und klar, diese ganzen traumatischen Erlebnisse, die ich mit der Marie habe, haben das verstärkt, haben zum Beispiel eben dieses Kontrollieren wollen, dieses Funktionieren, dieses streng mit mir sein verstärkt. Und ich habe aber einfach gelernt, dass wenn ich genau hinschaue, wo kommt das denn her und ist das wirklich meins, darf ich Teile davon loslassen, welche sind hilfreich für mich, welche sind nicht hilfreich für mich, wie kann ich sie ausleben, sodass ich mich gut da drin fühle, dann spielt mein pflegender Alltag gar nicht so die Rolle. Und mich da drin jetzt wieder mehr selber zu spüren und genauer zu spüren, wer ich bin und wer ich sein will, hat mir einfach diese Klarheit gebracht, was ich wirklich will in meinem Leben und mir eben geholfen, Entscheidungen zu treffen. Und plötzlich so banale Dinge ganz anders zu denken, wie eben, dass ich jetzt wieder in meinem Beruf arbeiten kann. Also ich habe eben zum Beispiel, um das mit dem Beruf als Beispiel zu nehmen, gedacht, ich möchte und muss irgendwie mich fürs Thema Inklusion einbringen, ich muss irgendwas für pflegende Eltern machen und wollte natürlich auch unbedingt irgendwie wieder berufstätig sein und habe dann durch Zufall, es hat sich tatsächlich einfach ganz zufällig Ende 23 ergeben, bei einem Verein, den wahrscheinlich einige kennen, bei Mein Herz lacht, angefangen zu arbeiten, war zu dem Zeitpunkt ideal für mich, weil ich da halt in Remote, im Homeoffice arbeiten konnte, weil ich irgendwie in dem Thema drin war, weil ich schon noch das Gefühl hatte, ich kann da was beitragen. Und ja, irgendwie, auch wenn das jetzt sehr sarkastisch klingt, hat dann diese Zeit, wo die Marie an der ECMO war, trotzdem irgendwie was Positives gebracht, weil ich da einfach nochmal auf Stopp schalten musste und mir eine Auszeit nehmen musste, weil ich für die Marie da sein musste. Und dann eben mich ins Coaching nochmal begeben und durfte dann genauer hingucken, ist das denn wirklich das, was mich erfüllt und was ich will? Und durfte eben auch bei diesem Thema als eins von vielen, wo ich jetzt Entscheidungen treffen konnte, feststellen, ja, aber eigentlich bin ich ja immer noch die Simone, die Physiotherapie gelernt hat, die Sportwissenschaften studiert hat, die da Fachwissen hat, die eine totale Leidenschaft dafür hat, die soziale Kontakte braucht, die raus will und mit Menschen zu tun haben, die gesundheitspräventiv arbeiten will. Also das war schon immer so mein Ding, was ich immer machen wollte und konnte dann eben diese Entscheidung für mich treffen, nachdem ich mir das auch wieder erlaubt habe, dass ich das immer noch sein darf und dass es Wege gibt, das auch wieder sein zu können.
Ich glaube, wenn man dir zuhört gerade, ich sehe dich natürlich auch und ich kenne dich auch ein bisschen, ich sehe ja die Euphorie, die gleich in dich fährt, wenn du über diesen Job der Physiotherapie sprichst. Und ich glaube trotzdem, dass das spürbar ist, wenn man dir zuhört. Und ich erlebe das ja nicht nur bei dir, dass wenn pflegende Elternschaft in das Leben hineintritt, man eine innere Verpflichtung fühlen kann, geht nicht eben so, muss nicht so sein, aber eine Verpflichtung fühlen kann, sich dafür stark machen zu müssen. Wie ist es heute, da jetzt nicht mehr zu arbeiten? Bist du jetzt jemand, der sich nicht mehr dafür stark macht?
Nee, eben nicht. Also ich meine, ich sitze ja jetzt auch hier mit dir. Das ist, ja. Das empfinde ich auch als sich irgendwie stark machen, was beitragen. Ich bin nach wie vor in der Selbsthilfegruppe bei uns im Ort, in der Stadt, wo ich meinen Teil mal mehr, mal weniger dazu beitrage, so wie es eben gerade für mich passt. Ich bin mit der Marie unterwegs, hier im Ort, mache Ausflüge, ich mache uns sichtbar. Also es gibt so viele Bereiche, wo ich mittlerweile sehen kann, ich tue schon was, allein durch das, dass wir da sind und uns nicht zu Hause verstecken. So.
Ja.
Und das kann ich jetzt auch anerkennen und kann auch anerkennen, dass das das ist, was ich leisten kann und auch das ist, was ich leisten möchte. Auch das, was ich auf Instagram mache, da verfällt man ja relativ schnell ins Vergleichen auch, in Social Media und denkt sich, boah, und wie macht die das, dass die da noch so viel tollen, politisch wertvollen Content macht zum Thema Inklusion, pflegende Elternschaft. Ja, aber das kann ich nicht leisten und ich glaube, ich mache dafür ganz viele andere Dinge in meinem nahen und weitläufigen Umfeld. Und damit bin ich fein. Also das ist okay. Also da konnte ich jetzt einfach meinen Frieden damit finden. Und das war lange Zeit nicht so.
Ich finde es ganz schön, dass du das nochmal so sagst, weil es gibt, glaube ich, ein Sprichwort, ich komme aber tatsächlich gerade nicht drauf, dass ich es zitieren könnte, aber es gibt ja die Idee davon, wenn wir es schaffen, in unserem direkten Umfeld eine Bewegung zu ermöglichen, ermöglichen wir viel mehr, als wenn wir uns die Frage stellen, warum wir nicht die ganze Welt verhindern können.
Ja.
Und das ist so wesentlich. Es geht ja manchmal darum, unsere Welt erstmal ein Stück besser zu machen. Für uns, um aus der Kraft, die wir daraus schöpfen, genau das zu tun, was du eben auch gesagt hast im Zusammenhang mit der Selbstbestimmtheit. Dadurch, dass du dich auf diese Art, wie du es eben beschrieben hast, selbstbestimmter fühlst, mehr Simone bist, kannst du das auch in dein Umfeld reingeben.
Ja, total. Absolut.
Was ist dadurch möglich geworden, dass du das in der Art jetzt so reingeben kannst in dein Umfeld?
Also gerade in meinen nahestehenden Beziehungen hat sich dadurch unglaublich viel geändert. Also die Beziehung zu meinen Eltern hat sich geändert, hat sich so zum Positiven verändert, ist so viel weniger von Stress und Anspannung und Unsicherheit geprägt, was, glaube ich, auch ein Thema ist, was viele pflegende Eltern haben, wenn einfach die Großeltern auch ihr Thema damit haben, dass sie ein Kind mit Behinderung, also ein Enkelkind mit Behinderung haben und das eigene Kind ja dieses Kind hat. Mhm. Und da ganz viel Sorgen und Ängste mit eine Rolle spielen. Und da hat sich ganz viel verändert, dadurch, dass ich mich mit mir beschäftigt habe, mit meiner Identität und dadurch ja auch, das glaube ich, kann ich an der Stelle schon sagen, wir haben ja bei mir viel auch auf Identitätsebene, was die Familie angeht, gearbeitet, was mir unglaublich viel geholfen hat, da hinzuschauen, weil ich einen anderen Blick auf meine Eltern habe und einen anderen Blick auf mich habe und wir dadurch mehr Verbindung haben. Meiner Partnerschaft hat sich vieles positiv geändert, überhaupt in allgemein meinen Beziehungen, glaube ich. Ich kann anders damit umgehen, auch eben in diesem Alltag mit Pflegedienst im Haus, dass ich einfach da klarer meine Grenzen ziehen kann, freundlich bestimmt sein kann, Dinge nicht so persönlich nehme, Ausfälle hinnehmen kann. Ich finde die immer noch nicht gut. Ich finde das System an sich immer noch blöd, weil wir halt einfach zu wenig Pflegekräfte haben. Das ist ein Fakt. Aber es wirft mich nicht mehr aus der Bahn. Also wir hatten jetzt letzte Woche zum Beispiel, da war im Kindergarten Ferien. Das heißt, die Marie war eh schon nicht betreut. Und dann ist die Pflegekraft die ganze Woche noch ausgefallen. Und ich habe ja gedacht, ja, wir machen dann Ausflüge und ich kann vielleicht trotzdem auch Dinge für mich planen, weil ich eine Pflegekraft habe. Mhm. Und das hätte mich vor geraumer Zeit noch vollkommen aus der Bahn geworfen und ich wäre total wütend und frustriert gewesen. Und ich habe am Sonntag zu meinem Mann gesagt, boah, wir hatten eine richtig schöne Zeit, die Marie und ich. Es war richtig gut. Und das ist so anders, weil ich sonst halt oft auch den Frust an ihr ausgelassen habe und sich das dann so hochgeschaukelt hat, weil sie gemerkt hat, ich bin jetzt genervt und frustriert und dann wird sie wütend. Mir fallen da so, so viele Beispiele ein, wo sich das positiv geändert hat und ich einen anderen Umgang in meinem Alltag habe.
Das berührt mich sehr, weil ich noch weiß, wie sehr dich das belastet hat, immer dieses Gefühl gehabt zu haben, ich trage meine Frustration ins System rein. Und wo wir gesagt haben, also bei aller Liebe, aber was du nicht reinträgst, ist deine Frustration. So erstmal 95% trägst du dein Weiterfunktionieren rein. Und ab gewissen 5%, wo du dich halt nicht gut um dich kümmerst, da knallt dann einfach die Sicherung durch. Und ganz kurz, für alle, die zuhören, wenn wir jetzt darüber reden, da knallt die Sicherung durch. Es geht hier nicht um Kindeswohlgefährdung, sondern es geht darum, dass man sich selber nicht als die Mutter erlebt, als die man sich erleben möchte.
Ja, ganz genau.
Nicht gelassen sein kann, nicht in Liebe damit umgehen kann, dass da jemand den Bedarf hat, versorgt zu werden, sondern einfach auch einfach mal Pause haben möchte, mal Abstand davon haben möchte. Und das ist natürlich, das zu empfinden. Das sagt nichts über die Liebe zum eigenen Kind aus. Nichts. Ich bin ja ganz, oder ich sag's mal anders, ich glaube, das, was gerade nochmal so wichtig vielleicht auch zu verstehen ist für die, die zuhören, du hast es gerade so gesagt, ne, wir haben viel auf Identitätsebene gearbeitet, das stimmt, das haben wir tatsächlich. So, wie siehst du dich, was ist dein Wirkungskreis, was deine Selbstbestimmtheit? Und wir haben bei dem, was du gerade angesprochen hast, mit den Beziehungen ja sehr viel auf Zugehörigkeitsebene auch gearbeitet. Ich muss gerade noch mal schmunzeln, weil ich gerade dran denke, dass das, glaube ich, der Punkt im Erstgespräch war. Als ich dir die Frage gestellt habe, hast du zu mir gesagt, also das Fass machen wir jetzt nicht. Da möchte ich jetzt nicht hingucken. Und dich heute sagen zu hören, welchen positiven Einfluss es darauf hat, dich in diesem Gefüge nicht nur selber wieder zu erkennen, sondern darin einen Platz zu haben. Und das beeindruckt mich immer wieder, wie sehr du diesen Weg so sehr für dich auch gehen wolltest. weil ich glaube, dass es einfach auch eine bewusste Entscheidung ist und es ist auch wichtig, das in so einem Gespräch wie heute zu sagen, ich kann immer noch nicht zaubern. Ja. Also ihr dürft euch alle sehr gerne bei mir melden. Ich kann nicht zaubern. Ihr werdet nicht ab morgen friedvoll mit eurer Mama oder Schwiegermama umgehen, nur weil ich mit euch rede. Aber es ist wichtig, wenn es einem wichtig ist, dass man merkt, man hat selber einen Anteil daran, wie man da reingeht in die Welt, dann kann man drauf hingehen. Und das bringt mich auch zu einer Frage. Es ist ja schon so, dass viele Menschen, denen ich begegne, die jetzt nicht zum Beispiel sofort zu mir ins Coaching kommen, sondern die ich bei Vorträgen erlebe und die mich reden hören oder irgendwo anders, die Aussage hinter dem Funktionieren tätigen von, ich möchte ja nur das Beste für mein Kind. Kennst du auch, oder?
Ja klar, wer will das nicht, oder?
Und es resultiert ja in so vielem, in Förderung, Auseinandersetzungen mit Krankenkassen, mit dem Pflegedienst bei euch, alles, was so dazu gehört. Und neben all dieser Pflege und Förderung und Inklusion, die wir so bereitwillig ermöglichen wollen, was war so wichtig und auch richtig daran, dass du dich auf dich konzentriert hast, dass du dich entschieden hast, ich gucke jetzt zu mir?
Eigentlich ist das ganz banal und dann doch wieder nicht. Weil es gibt ja.
Komm, erschlag es mit einem banalen That's the key.
Es gibt ja diesen Spruch, man kann sich nur gut um andere kümmern, wenn man sich zuerst gut um sich selber kümmert. Und
oh Gott, ich habe ein bisschen Sorge und du vielleicht innerlich auch, während du es aussprichst, dass ganz viele Hörer jetzt so dieses, oh nee, das hat sie gesagt.
Ja, bestimmt wird es da ganz viele geben, die genau das sagen, so ja, wie soll ich mich denn um mich kümmern, wenn ich mich so viel um mein Kind kümmern muss?
Mhm. Und wir sagen das gerade nicht verachtend Nein. zu euch. Das möchte ich auch an der Stelle sagen. Ich verstehe das, dass man das denkt.
Ich verstehe das auch, dass man das denkt und ja, ich bekomme auch ganz oft, so wie du es auch vorhin einleitend gesagt hast, wie ich ja auch auf dem Retreat wahrgenommen wurde, so besonders stark und ich glaube, wie so eine Macherin und so viel Lebensfreude, die ich noch ausstrahle. Und ja, das mag schon sein, dass ich da einfach so ein Päckchen mitbekommen habe in meinem Charakter, das mir das ermöglicht, auch, dass mir das einfach wichtig ist, mich um mich zu kümmern und da auch diese Stärke oder was auch immer dafür habe, das umzusetzen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das jeder kann und auch jeder machen sollte. Also ich habe eben schon gemerkt, in den Phasen, wo ich es nicht mehr geschafft habe, gut für mich zu sorgen, weil die Belastung einfach so unermesslich hoch war und die ist immer wieder unermesslich hoch und sicherlich gibt es Lebenssituationen, wo die ständig, dauerhaft unermesslich hoch ist. Mhm. Ich habe aber trotz alledem immer gemerkt, selbst wenn die Marie wochenlang auf Intensivstation war, wie wichtig es ist, mir auch da in diesem ganzen Mini-Auszeiten für mich zu nehmen. Weil ich nur dann auch wieder präsent da sein konnte und weitermachen konnte. Und ich weiß nicht, war das bei dir auch in der Podcast-Folge oder habe ich es woanders gehört, dieser Vergleich mit dem Marathon? Mhm. Ja, es ist einfach so. Und ich finde, das ist nicht nur pflegende Elternschaft, ist ein dauerhafter Marathon, sondern das Leben an sich ist ja irgendwie ständig von Herausforderungen geprägt, bei allen. Bei den einen ist es die pflegende Elternschaft, die sehr herausfordernd ist und bei anderen sind es andere Dinge. Und in all dem, glaube ich, ist es so, so wichtig, sich immer wieder Auszeiten zu nehmen. Und ich habe für mich eben gelernt, und jetzt komme ich ja aus der Sportwissenschaft und aus dem Sportbereich, wo Disziplin ja schon eine große Rolle immer gespielt hat,
ja.
Wo ich eben immer auch gedacht habe, ich muss. Und zum Beispiel, um bei diesem Beispiel Sport zu bleiben, ich habe letztes und auch vorletztes Jahr immer wieder so Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, so und jetzt starte ich wieder durch mit dem Sport. Und dann habe ich mir jeden Tag den Wecker auf in der Früh um 5:30 gestellt, damit ich noch vor der Pflegedienstübergabe mich eine halbe Stunde aufs Rudergerät setzen kann. Und Simone kann das dann nicht nur zweimal die Woche machen, weil ich muss ja jetzt durchziehen, sondern ich habe das halt dann jeden Tag gemacht, weil das muss jetzt sein. Jetzt muss das mal sein. Und das habe ich dann 3-4 Wochen durchgezogen. Ich glaube, ich habe da auch immer mal wieder was gepostet und dann fühlt sich das natürlich auch gut an, wenn man da Feedback kriegt. Naja, und nach 3-4 Wochen hat mir dann der Ellbogen wehgetan, weil ich es einfach maßlos übertrieben habe und ich habe gemerkt, boah nee, ich muss einfach eine halbe Stunde länger schlafen. Ich schaffe das sonst nicht. Und jetzt mittlerweile habe ich einfach gelernt, dass es auch kleinschrittiger sein darf und dass es dann auch funktioniert. Und ich habe früher immer, das möchte ich gerne kurz erzählen, zu meinen Patienten in der Sportreha gesagt, weil in der Reha sind ja auch oft Leute, die sind irgendwie aus dem Leben gerissen durch Krankheit, Unfall, was auch immer und sind da dann, um Reha zu machen, um sich zu kümmern, vielleicht das erste Mal in ihrem Leben. Und mit denen habe ich Walking-Runden gemacht und habe ihnen dann immer, wir sind immer an so einer großen Weide stehen geblieben und dann habe ich ihm immer die Geschichte von Momo erzählt und Beppo. Und habe immer gesagt, ja, und der Beppo, der Straßenkehrer, sagt eben auch, du darfst nicht die ganze Straße sehen, sondern einen Schritt, ein Besenstrich, ein Atemzug. Und dann funktioniert das auch. Und genauso ist es mit dem, sich um sich selber kümmern.
Ja, so ist es. Und ich glaube auch, dass eine ganz wesentliche Sache, die du gerade ansprichst, eben auch die ist, und das habe ich eingangs auch gesagt, ich habe deine Lebenssituation nicht verändert. Ich als Coach habe generell überhaupt nichts verändert an dem, was du da jetzt geleistet hast. Aber ich habe vielleicht sehr treu und mit ein bisschen Wissen und Neurowissenschaften und allem, was dazu gehört, neben dir gestanden und dir geholfen zu sehen, dass es um den Schritt, den Besenstrich und den Atemzug geht.
Ja, voll.
Und ich glaube, dass diese wesentliche Botschaft dahinter auch ist, das Leben, das bleibt vielleicht schwer. Es ist nicht weniger anstrengend, dass Marie einen Pflegebedarf mit sich bringt, der einem Baby oder Kleinkind gleichkommt, weil du einfach so viel mehr Handgriffe machen musst, so viel mehr körperliche Arbeit alleine auch schon leistest in der Fürsorge für dein Kind. Und gleichzeitig dazu dürfen wir diese unfassbar kostbare Entdeckung machen, dass wir darin ein ganz selbstverständlich glückliches Leben führen dürfen. Und das ist nicht jeden Tag glücklich. Ich möchte dich zum Abschluss heute was fragen, was ich ganz gerne manchmal frage bei pflegenden Müttern. Wenn du einer Mutter begegnen würdest und der was mitgeben könntest, ob pflegend oder vielleicht auch nicht, die nach außen hin sehr stark wirkt, allen Umständen zum Trotz. Was würdest du der mitgeben und was würdest du deinem Ich vom letzten Sommer, wo ich dich kennengelernt habe, vielleicht selber sagen?
Ja, das finde ich eine super schwierige Frage, ehrlich gesagt. Weil ich natürlich da wieder mein Anspruchsdenken habe, dass ich irgendwas super, mega Tolles mitgeben möchte.
Guck mal, und jetzt machen wir das Gleiche wie immer. Ein Schritt, ein Besenstrich, ein Atemzug. Ja. Und wir schieben das mal kurz weg, das darf da sein. Wir atmen mal beide tief in den Bauch. Und dann sag mir mal, was würdest du jemandem sagen, der nach außen unfassbar stark wirkt, obwohl das Leben schwer ist?
Ich glaube, ich würde der Person sagen, dass sie einfach sein darf. Dass sie einfach sie sein darf. Mit allen Facetten. Und einfach sein kann.
Ja. Was würdest du deinem eigenen Ich vom letzten Sommer sagen, wenn du dich dort kennengelernt hättest? Aus der Simone-Sicht heute.
Ich glaube, ich würde das Gleiche sagen und aber mit dem Hinweis, dass sie sich trauen darf, da hinzuschauen. Dass sie ruhig mal sich den Moment Ruhe gönnen darf, um da hinzuhören, wer sie sein kann, möchte. Und sein darf. Und dass sich dann eben in dieser Ruhe auch Möglichkeiten auftun.
Wer bist du heute?
Heute bin ich so viel mehr Simone. Also ich merke, dass ich wieder ich bin. Und das fühlt sich richtig gut an, weil da wieder so viel ist, was sich nach mir anfühlt. Und was mich glücklich macht und was mich zufrieden macht und die jeden Tag einfach für sich entscheiden kann, wie sie ihr Leben leben will, mit sich selbst, mit ihrer Partnerschaft, mit ihrem Kind, mit Freunden und Familie. Und ja, ich so einfach jeden Tag so nehmen kann, wie er kommt und genießen kann mit dem, was er mir gibt.
Voll schön. Ich danke dir so für dieses Gespräch heute. Ich danke dir, dass du dich darauf eingelassen hast. Ich danke dir für dein ganzes Vertrauen in der Arbeit, die wir miteinander hatten. Es war so wunderschön.
Ich danke dir, Ini.
Ich wünsche dir von Herzen alles Gute.
Ja, das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank.
Danke, dass du heute Gast warst und bis ganz bald, meine Liebe.
Bis ganz bald.
Danke, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast und zugehört hast. Ich hoffe, du konntest ganz viel daraus für dich und deine eigene Geschichte mitnehmen. Sei es nur der Mut, dass du eben nicht zu viel bist mit dem, was es vielleicht für dich selber anzuschauen gilt. Wann immer du das Gefühl hast, dort gerne hinschauen zu wollen, darfst du dich bei uns melden. Und du kannst einfach über die Seite der Akademie auf außerordentlichglücklich.de dir einen Termin buchen bei mir oder einer meiner Kolleginnen. Wir begleiten dich wahnsinnig gern. Wir freuen uns von Herzen, dich kennenzulernen und auch an deiner Seite ein Stück mitzugehen.